Servus, moin, Dachchen und hallo, liebe Mystery-Freunde. Natürlich habt ihr es gesehen am Titel dieses Videos oder am Titelbild dieses Videos, denn ihr seid ja hoffentlich Abonnente meines Kanals. Es geht um die Hochebene von Nazca im fernen Südamerika, genauer gesagt in Peru. Und jeder, der sich für vergangene, untergegangene Kulturen und Zivilisationen interessiert oder auch eben für Rätsel der Archäologie, für Mystery-Files eben, und genau deshalb seid ihr ja hier, kennt diese Hochebene von Nazca. Die dortigen Scharbilder, egal ob jetzt Tierfiguren oder diese großen Lapistas, diese Pisten oder kilometerlange gerade Linien und so etwas. Ich muss euch das eigentlich gar nicht erklären, was wir dort vorfinden. Ich zeige ja auch so ein paar Bilder davon hier in diesem Video. Aber das ist eines der großen Rätsel der Archäologie. Es ist ungefähr, naja, bekannt ist es eigentlich seit dem 16. Jahrhundert, diese Hochebene von Nazca dort. Da wurde noch gesagt, das sind Inka-Straßen von den spanischen Eroberern. Aber so wirklich bekannt wurde die Hochebene von Nazca vor gut 100 Jahren erst. Und zwar als die ersten Zivilpiloten da die Ebene überflogen und eben diese Scharbilder dort gesehen haben. Und so dauerte das dann wieder einige Jahrzehnte, bis dann genauere Forschungen dort stattgefunden haben. Hier ist natürlich ganz klar als erstes zu nennen Maria Reiche, eine Mathematikerin, gebürtig aus Dresden, die ja ihr Leben lang, Jahrzehnte, ich glaube über ein halbes Jahrhundert dort, die Hochebene von Nazca und diese dortigen Geoglyphen da erforscht hat und dokumentiert hat, sich für deren Erhalt eingesetzt hat und so etwas. Ich verlinke euch unten drunter da mal auch einen Artikel zu, genau über diese Frau Maria Reiche dort. Ich verlinke ihn auch hier in einer Infobox. Aber die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Eine, naja, sagen wir mal so, eine Interpretation von ihr ist ja, dass diese Hochebene von Nazca so eine Art Kalendersystem war, dass es also astronomische Bezüge von diesen Linien gibt, von diesen Pisten, dass das irgendwie auf bestimmte Sterne, Planetenkonstellationen oder Sternbilder, Sternkonstellationen ausgerichtet ist. Dies ist einer der üblichen Interpretationen der vergangenen Jahrzehnte in Sachen Nazca-Linien, Nazca-Pisten, Nazca-Figuren und so etwas. Zum Beispiel die Spinne von Nazca, die kennt ihr vielleicht übrigens auch von hier, soll zum Beispiel das Sternbild des Orion, wie wir das heute nennen, darstellen. Aber ob das so ist, sehr umstritten, denn es ist quasi fast nur Zufall, dass dort irgendwelche Linien auf astronomische Gesichtspunkte ausgerichtet sind. Ausschließen kann man das nicht. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil der Linien und Figuren irgendwelche astronomischen Bezüge aufweisen. Aber es ist eben nicht klar, dass die ganze Ebene oder andere Scharbilder in Südamerika diesen Zweck erfüllten. Dann ist natürlich bekannt in den letzten Jahrzehnten die aktuelle Forschung in Sachen Regenkult für irgendwelche Himmelsgötter, Regengötter und so etwas, dass dort Kulthandlungen stattfanden, um Regen herbeizuzaubern, herbeizuwünschen von den Göttern im Himmel. Und deshalb dort diese Pisten, die werden von den Archäologen Aktionsflächen dann genannt. Hier fanden dann Prozessionen statt. Man ist da drüber hergelaufen, hat Gaben dargebracht, hat die Götter eben darum gebeten, schickt Regen, damit Fruchtbarkeit und eine gute Ernte und so etwas. Das sind so die klassischen Interpretationen, die wir auch in jeder Dokumentation sehen, die irgendwie im Mainstream-Fernsehen läuft, wenn es geht um die großen Rätsel der Welt und das Thema Nazca. Und ihr als Mystery-interessierte Grenzwissenschaftler, vielleicht auch Präastronautiker, wisst natürlich auch, es gibt natürlich auch die Interpretation im Sinne von Göttern der Vergangenheit, im Sinne von Ancient Aliens eben. Die Götter waren Astronauten, was natürlich ganz klar bekannt wurde ab 1968, 1969 vor allem, durch die ersten beiden Bücher von Erich von Däniken, Erinnerungen an die Zukunft und dem Folgeband Zurück zu den Sternen. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Nazca und diese Linien, Pisten und Figuren dort in Erinnerung an die Zukunft geht es noch nicht so sehr um dieses Thema. Interessant ist, da hat er eine Aussage getätigt, das kurz noch einmal erwähnt. Und zwar schreibt er dort, dass die Hochebene von Nazca von oben aus dem Flugzeug heraus den Eindruck vermittelt, als sei es ein Flughafen. Optisch würde es so aussehen. Da wurde er und wird bis heute ja enorm angefeindet. Nur die Maria Reiche, die ich gerade erwähnt habe, eine Pionierin der Nazca-Forschung, für jeden quasi eine Kultfigur, der sich für die Kultur der Nazca und für die Hochebene von Nazca interessiert, von den etablierten Archäologen, eine tadellose Frau, die hat genau das Gleiche schon vor Erich von Däniken gesagt und wurde dafür übrigens nicht angefeindet. Aber wie dem auch sei, in diesem Video soll es nicht um irgendwelche Spekulationen, um außerirdische Landebahnen gehen, die von Däniken irgendwie aufgestellt hat oder nicht aufgestellt hat, denn er wird da ja unglaublich viel, eigentlich fast alle Präastronautiker werden da im Mainstream unglaublich viel und falsch zitiert und wiedergegeben, und teilweise gibt es Literatur von etablierten Archäologen, da werden Zitate erfunden, erstunken und erlogen ist das. Das wurde so nie gesagt und nie geschrieben, und ich habe dazu im November letzten Jahres, im November 2020 ein Buch veröffentlicht, das habe ich hier natürlich nicht rein zufällig liegen. Dieses Buch hier, ich blende euch da unten zu auch nochmal einen Link ein, und zwar Nazca und der Flughafen der Außerirdischen in Anführungszeichen, und der Untertitel ist ganz wichtig: Auf der Suche nach dem Mythos vom UFO-Flugplatz in Peru, auch in Anführungszeichen. Dieses Buch ist wohl das detaillierteste Werk überhaupt auf dem Buchmarkt, das sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Wie kam es eigentlich zu diesem Mythos, dass hier irgendwie Landebahnen von Aliens sind? Was hat von Däniken konkret gesagt? Was wurde nach ihm gesagt? Was wurde teilweise Jahrzehnte vor ihm darüber gesagt? Und das ist wirklich teilweise so absurd, da muss man wirklich lachen, was verschiedene Autoren behauptet haben, was Nazca so ist. Einer der klassischen Erklärungen war, so ab 1970, sagen wir mal, oder Erklärung kann man nicht sagen, Interpretationen war, das ist so eine Art Sternenkarte, aber in dem Sinne, dass es eben zur Navigation von Raumschiffen, von Sternenmenschen gedient haben soll. Da gibt es tatsächlich international unglaublich viele Publikationen, die hatte ich. Ich hatte Tausende dafür, für dieses Buch hier ausgewertet und studiert, was da so alles behauptet und gesagt wurde. Und ein Buch und ein Autor, der sich eben auch mit der Präastronautik auseinandergesetzt hat und sich damit beschäftigt hat, der ist in diesem Sinne besonders interessant, denn ich kann euch nicht alle Beispiele nennen, was da alles für zum Teil sehr absurde Storys verbreitet wurden. Aber einer ist Joachim Pahl, Sternenmenschen sind unter uns. Dieses Buch erschien 1971 bereits, zur Hochzeit des Booms der Präastronautik, zur ersten Hochzeit, so muss man sagen. Und zwar geht es hier um die Rückkehr der Boten aus dem All. Und der zweite Untertitel ist besonders interessant: Ein abenteuerlicher Tatsachenbericht. Hier geht es eben um das UFO-Phänomen, um Götter aus dem All im Sinne von Außerirdischen und so etwas. Und er hat natürlich auch die Hochebene von Nazca hier drin thematisiert. Damals 1970, 71 Folgejahre war es ein großes, großes Thema, auch in den Mainstream-Medien. Hat das wirklich irgendwas mit Außerirdischen zu tun? Und so kam irgendwie kein Autor, der sich damit beschäftigte oder eben auf den Zug aufgesprungen ist in Sachen Astronautengötter und so. Da kam irgendwie niemand drum rum. Aber besonders interessant ist hier, was er auf Seite 151 und folgende schreibt, deshalb ist hier ein Zettelchen drin, über die Hochebene von Nazca, die er in seinem Buch nämlich als einen der Großstützpunkte der Sternenmenschen interpretiert, also eben eine Basis von Aliens, und zwar als großer Basis- und Nachschubhafen. Nachschubhafen nicht im Sinne von Schiffen, sondern im Sinne von Raumschiffen. Und auf Seite 151 hier in diesem Buch schreibt er zum Beispiel eine ganz interessante Aussage, wie er das da so deutet. Und da heißt es: Die bis zu 250 Meter messenden, nur aus großer Höhe erkennbaren Scharbilder von Vögeln, Affen, Dreizack, Pfeilbündeln könnte dann vielleicht als taktische Zeichen für anfliegende Formationen gedeutet werden. Auch unsere Fliegerverbände tragen ihre taktischen Zeichen nicht nur an Ärmelstreifen und Kühlerhauben, sondern haben sie, Leopard, Adler, Tiger, Geier, Elefant oder und was auch immer, auch auf Flugzeugen und Landebahnen übertragen. Das heißt also, hier in diesem Buch, er deutet die Darstellungen von Spinne, Affe, Vogel und was es da so alles gibt, das gibt es ja auch eine Wahldarstellung und so, er deutet sie als Fliegerabzeichen von Außerirdischen, die mit ihren Raumschiffen wo immer sie auch hergekommen sein mögen, dort über die Ebene von Nazca geflogen sind. Und das waren dann eben quasi die Abzeichen von deren Fliegerstaffel mit ihren UFOs. Das ist schon eine wirklich sehr starke Behauptung. Tatsächlich ist es ja so, wenn ihr müsst mal googeln, Bilder von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg, da findet man einen Tiger vorne drauf abgebildet, der wurde da drauf gemalt und so etwas. Und einige Staffeln haben ja auch Namen von Tigern, von Tieren und so. Aber er überträgt das eben dahingehend, dass tatsächlich diese Aliens so etwas auch gehabt haben und das als Scharbilder in der Wüste angelegt haben, um zu sehen, aha, hier ist das Landefeld der Staffel des Wales zum Beispiel oder so. Aber es gibt noch eine zweite absurde Behauptung, so muss man schon sagen, das ist von einem anderen Autoren, der kam nie in Deutschland irgendwie so groß raus. Und zwar ist das der Autor John Major. Der hat im Canadian UFO Report und in der Australian Flying Saucer Review einen Artikel geschrieben. Das war im Dezember 1970 bereits. Und der hieß einfach nur Flieger der Antike. Und er ist, wie viele andere zur damaligen Zeit auch, der Überzeugung, das diente alles irgendwie entweder zur Landung von Raumschiffen, von fliegenden Untertassen oder zur Navigation von irgendwelchen außerirdischen Weltraumschiffen. Da bezieht dieser Autor jetzt explizit alle Geoglyphen auf der ganzen Welt mit ein. Nicht nur die Scharbilder, die Klassiker in Nazca in Peru, sondern auch andere Darstellungen, andere Geoglyphen woanders in der Welt, in Großbritannien, in den USA, diese Mounds, da sind ja so Hügel in Tierform, die kann man aus der Luft gut erkennen. Dann ist da eine Schlange zum Beispiel abgebildet oder ein Adler und andere Tiere, was allerdings auch Geoglyphen sind, allerdings keine Scharbilder, denn sie sind durch Erdaufschüttungen entstanden. Aber er wirft alles zusammen in einen Topf und sieht hier ein großes Navigationssystem von irgendwelchen vergangenen antiken Außerirdischen. Da ist er in guter Gesellschaft, das haben so die meisten gesehen. Ganz früher übrigens, schon in den 20er, 30er Jahren, wurde die Hochebene von Nazca mit den Kanälen auf dem Mars, die berühmten Marskanäle, verglichen. Das war lange bevor von Däniken irgendwas über Außerirdische in Peru geschrieben hat. Da waren seine Arbeiten, seine Bücher noch überhaupt kein Thema und seine Spekulationen dazu. Aber kommen wir mal zurück auf diesen Autor John Major. Der hat tatsächlich eine ganz erstaunliche Aussage dann 1970 in seinem Artikel veröffentlicht und die lese ich euch mal vor, denn da heißt es, wenn wir mutig genug sind anzunehmen, dass sie, also diese Hochebene von Nazca und die Scharbilder, von einer Zivilisation im Weltraum erschaffen wurden, könnten wir auch annehmen, dass die Kreaturen Symbole einer anderen Welt darstellen, in der solche Kreaturen existieren. Vielleicht haben sie eine religiöse Absicht oder vielleicht dienen sie dem urtümlichen Zweck, die Region zu identifizieren, in der sie sich befinden. Ähnlich wie wir unsere Flugplätze anhand bestimmter Funksignale identifizieren. Das hat er also tatsächlich in zwei UFO-Magazinen 1970 veröffentlicht und so gesagt. Das heißt also, die Außerirdischen wären nach seiner Interpretation mit ihren Weltraumschiffen irgendwo hergekommen, vom Mars und Venus, war damals auch noch aktuell, 1970, aber wo immer sie auch hergekommen sein mögen, sie flogen also über die Erde und haben dann gesehen, aha, hier sehen wir gerade eine Spinne als Scharbild in Peru, in Nazca, aha, jetzt wissen wir, das ist, naja, der Landeplatz der Spinne, können das so identifizieren. Dann fliegen sie zum Beispiel über Großbritannien, sehen dort die sogenannten weißen Pferde von Affington, wobei natürlich da überhaupt nicht klar ist, ob die irgendwie zeitlich zusammengehören, wahrscheinlich nämlich überhaupt nicht. Aber dann können sie sehen, aha, hier ist diese Region, jetzt wissen wir, wo wir uns auf der Erde befinden. Ich meine, das ist jetzt über 40 Jahre her, aber da muss man doch schon sich überlegen, wie kann denn so etwas damals schon sein? Es gab da auch schon Raumfahrt und all so etwas 1970. Da muss man sich da überlegen, intelligente Außerirdische, die auf unsere Planeten gekommen sind, die müssen doch nicht irgendwo Geoglyphen anlegen, um, wenn sie mit ihrem UFO zuck, 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 da so herumfliegen, um herunterzugucken, aha, da sehen wir diese Geoglyphe, jetzt wissen wir, hier sind wir auf der Erde. Also ich glaube, das ist ja wohl absolut nicht notwendig. Genauso wenig notwendig ist natürlich, dass irgendwelche UFOs, Raumschiffe oder so tatsächlich Pisten, Landebahnen brauchen. Das ist natürlich auch völliger Humbug. Ich habe einen sehr umfangreichen Artikel ja zu diesem Thema hier in Sachen Flughafen und wie es dazu kam und was es so für verrückte Interpretationen gab auf meinem Blog ja veröffentlicht auf fischinger-blog.de. Da ist es auch sehr interessant. Man muss nicht nur oft schmunzeln, was alles da hineingedeutet wurde. Ich habe in diesen Artikel auch mal verlinkt bei Facebook, facebook.com/mystery, falls habe ich hier eine Seite zu diesem Kanal hier und zu meinem Blog. Und es gab sehr viele Beschwerden, auch in anderen Gruppen dort, wie ich denn solche absurden Behauptungen aufstellen kann. Und das nur kurz eingeworfen am Ende dieses Videos. Die Leute, die sich beschwert haben, haben es gar nicht angeklickt und diesen Artikel überhaupt nicht gelesen. Die wussten gar nicht, worum es geht. Also schaut euch diesen Artikel, den ich eben unten nochmal verlinke, mal an. Und etwas Humor ist ja auch in der Grenzwissenschaft angebracht, denn heute blickt man Jahrzehnte später nach diesen Interpretationen in Sachen Fliegerabzeichen oder Navigationshilfe für fliegende Untertassen doch schon mit so einem kleinen lachenden Auge auf solche Deutungen. Ich finde so etwas spannend, deshalb habe ich diese beiden Beispiele mal aus meinem Buch Nazca und der Flughafen der Außerirdischen in Anführungszeichen herausgesucht. Ihr könnt mir gerne mal unten drunter ein Feedback schreiben, einen Daumen hoch geben, ein Abo dalassen, wie ihr mögt, oder auch ein Premium-Abo. Tschüss, ihr lieben Lasianer, bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Fantastischen, egal wie absurd oder bizarr sie auch immer sein mögen. Euer Lars.